Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Maidorn zur Meinung. Eine neue Ausgabe von und mit Alfred Maidorn. Alfred, Schön, dass du da bist.
Und mit Viola Grebe, endlich mal wieder.
Endlich mal wieder habe ich es auch hierher geschafft und wir können auch mal wieder reden. Wenn wir uns mal anschauen, was an den Märkten gerade los ist, sind natürlich die Themen Inflation und dementsprechende Zinserhöhungen. Das große Thema, da hast du uns auch eine Grafik mitgebracht, denn heute erwarten wir ja die US-Inflationsdaten.
Genau, das ist jetzt die Inflation in den USA, also das CPI, der Consumer Price Index, zurück bis 1965. Und da sieht man mal, dass lange Zeit wenig passiert ist, wobei darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und jetzt dieser starke Anstieg bis fast 9%. Im Juli waren es erst 8,5%. Für August werden jetzt 8,0% erwartet. Also ein leichter Rückgang, auch ein Rückgang zum Vormonat. Die Amerikaner messen ja immer die Inflation zum Vormonat, wir ja eher zum Vorjahr. Darum nehme ich jetzt auch die Zahlen zum Vorjahr. Es könnte sein, dass tatsächlich sogar noch weniger Inflation ist, weil es gibt Indikatoren, sehen wir gleich noch, die vorlaufenden Indikatoren, die anzeigen, dass eigentlich Preisentspannung in Sicht ist. Allerdings die US-Notenbank schaut ja mehr auf die zurückliegenden Indikatoren, also auf die Inflation und auf die Arbeitsmarktdaten. Und das hat jetzt zum Beispiel auch Katie Wood bemängelt, dass sie gesagt hat, ja, man müsste eigentlich ja nach vorne schauen, anstatt zurück. Die Notenbank schaut zurück und holt jetzt die Zinskeule raus. Man will ja nochmal einen Dreiviertelpunkt erhöhen, wahrscheinlich einen Dreiviertelpunkt in diesem Monat. Vielleicht kommt man da ein bisschen zu spät. Man hätte vielleicht eher anfangen müssen mit den Zinserhöhungen. Jetzt läuft man sogar Gefahr, vielleicht irgendwann Deflation zu bekommen. Und dann muss man wieder auf die Zinsbremse treten. Also es ist ein bisschen schwierig, aber das Gute ist, dass der Markt ja massive Zinserhöhungen erwartet. Und wenn jetzt die Inflationsdaten etwas entspannter kommen und die Aussichten auf diese Zinserhöhungen zurückgehen, könnte das zu einer Erholungsrallye führen.
Also wir warten gespannt auf die Inflationsdaten heute Nachmittag aus den USA. Wenn wir uns einen...
Also vielleicht ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ja. Es könnte sowas passieren, was wir hier gesehen haben in der Finanzkrise. Wir hatten erst eine recht hohe Inflation und die dann ruckzuck innerhalb weniger Monate in eine Deflation gemündet ist. Also das könnte uns auch bevorstehen.
Ja. Also bleibt in jedem Fall spannend, eben natürlich auch nicht nur, wie die Daten ausfallen, sondern wie du gesagt hast, eben natürlich auch, was die Notenbanken draus machen. Aber ein Inflationstreiber eine ganze Weile waren ja die hohen Energiepreise, die hohen Ölpreise unter anderem. Aber wenn wir uns anschauen, auch wenn Öl da jetzt wieder ein Stück gestiegen ist, aber von den Ständen, die wir jetzt zeitweise hatten, ist es ja doch ein ganzes Stück zurück.
Genau, und das ist einer dieser vorlaufenden Indikatoren. Tatsächlich ist ja der Ölpreis einer der Inflationstreiber gewesen oder ist es immer noch eben nicht mehr so stark, wie es mal war. Wir hatten Ölpreise von kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine 120, dann waren wir noch mal im Juni bis 120 und seitdem sieht man eigentlich doch einen recht klaren Abwärtstrend. Wir haben vom Hoch weg rund 30% verloren und das ist schon eine ganze Menge. Klar, das ist an den Tankstellen noch nicht ganz angekommen. Ist ja immer so, geht der Ölpreis rauf, gehen die Benzinpreise rauf, geht der Ölpreis runter, geht der Benzinpreis erstmal nicht runter. Das wird aber kommen und das wird auch zur Entlastung führen bei der Inflation.
Also da zumindest, was das angeht, ein bisschen Hoffnung. Schauen wir auf den ersten Chart. Da blicken wir auf Apple und da haben wir gestern den stärksten Anstieg seit Mai gesehen.
Genau, 4% ging es nach oben, so fast 4%. Der Grund dafür sind Indikationen, dass gerade das iPhone 14 Pro Max, muss ich richtig aussprechen, also das Top-Gerät sich besonders gut verkaufen soll oder besonders gut nachgefragt wird bei den Bestellungen. Und das hilft natürlich schon, weil da sind natürlich die Margen am größten beim teuersten Gerät. Das hat zu diesem doch recht deutlichen Preisanstieg geführt. Die Aktie ist jetzt auch wieder über der 200-Tage-Linie. Das ist ja für Technologiewerte im Moment eher noch die Ausnahme. Ohnehin ja Apple sich sehr fest präsentiert, wenig verloren, dann relativ stark gestiegen in diese Erholungsrallye hinein. Dann jetzt in den letzten Korrektur auch wieder wenig gefallen und jetzt zeigt die Aktie weiter relative Stärke und auch noch mit Fundamentaldaten unterlegt. Das sieht gut aus. Nochmal mein Rat an jeden, der Apple-Aktien hat, nicht verkaufen und wer keine hat, der kann vielleicht jetzt gerade nicht heute nach so einem starken Tag, aber an einem schwachen Tag durchaus mal zugreifen.
Also soweit deine Einschätzung zu Apple. Bei Oracle, da gab es gestern Abend nachbörslich die Zahlen. Wie schätzt du die ein? Weil, also ich habe mal geguckt, der Gewinn war so ein bisschen unter Erwartung.
Ja, Gewinn war leicht unter den Erwartungen, der Umsatz exakt oder ziemlich genau wie erwartet. Der Ausblick auch in etwa wie erwartet. Also eigentlich eher vielleicht ein bisschen schlechter als gedacht wegen des zurückliegenden Gewinns. Das liegt aber unter anderem auch an der Übernahme von Cerner, die erstmal ein bisschen belastet hat. Wichtig waren vor allen Dingen, wenn man in die Zahlen reinschaut, die Cloud-Zahlen. Da war das Wachstum bei 45% und soll auch so weitergehen. Und das war ganz wichtig. Oracle hat ja das große Glück, dass man den Datenverkehr von TikTok abwickelt. Das hat man im Juni bekannt gegeben, zumindest den US-Datenverkehr. Und das hilft natürlich schon. TikTok ist ja jetzt keine kleine Nummer. Und insoweit hat man eher auf die Cloud-Zahlen geschaut und die Aktie deswegen nachbörslich auch leicht nochmal im Plus, nachdem sie gestern schon zugelegt hat. Und auch ganz wichtig für den Markt. Zum einen ist Oracle natürlich ein wichtiger Konzern für die Technologiebranche insbesondere, als auch die Tatsache, dass so gemischte Zahlen an der Börse jetzt auch wieder positiv aufgenommen werden. Vielleicht vor 2-3 Monaten wäre die Aktie nach solchen Zahlen vielleicht 5-6% gefallen. Jetzt ist sie sogar leicht im Plus, also alles gut.
Ganz oft eine Frage der Erwartungshaltung. Schauen wir weiter auf BYD. Da hat Warren Buffett erneut verkauft und wir schauen auf den Chart und Grafiken hast du uns auch noch mitgebracht.
Also er hat zweimal verkauft, jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Die letzte Meldung ist, glaube ich, ungefähr eine gute Woche zurück. Und es gab ja schon mal hier das Gerücht, dass Buffett verkauft. Da ist die Aktie eingebrochen, hat sich davon nicht wieder richtig erholt. Dann gab es den ersten Buffett-Verkauf, den nächsten Buffett-Verkauf. Und dann war eigentlich die Befürchtung oder eigentlich vor allen fast klar, da kommt noch mehr. Buffett wird wahrscheinlich die Position ganz verkaufen. Er hält ja knapp so um die 8% an den gesamten BYD-Aktien. Das wäre natürlich schon schlecht gewesen, aber jetzt kam gar keine Meldung mehr. Und das hat so ein bisschen auch zu einer Erholung geführt. BYD hat ja in diese, ich will mal sagen, Buffett-Panik hinein, extrem gute Zahlen gemeldet, einen extrem guten Ausblick. Das alles ging so ein bisschen unter und ich hoffe mal, dass das jetzt wieder ein bisschen in den Vordergrund rückt, denn BYD verkauft so viele Autos wie nie zuvor. Man hat gerade jetzt nochmal die Prognosen angehoben, bis Jahresende will man im Monat knapp 280.000 Autos verkaufen und im nächsten Jahr strebt man 4 Millionen an. In diesem Jahr wären es so 1,5 Millionen und 4 Millionen. Das ist dann schon, damit ist er einer der größten Autohersteller der Welt. Also das ist beeindruckend. Man sieht hier im Vergleich zu Tesla, die blauen Balken sind die Tesla-Zahlen, die Quartalszahlen, Auslieferungszahlen und das Grüne ist BYD, dass man jetzt schon an Tesla klar vorbeigezogen ist. Und wobei man muss immer berücksichtigen, BYD verkauft die Hälfte seiner Autos als Plug-in-Hybride und nur die Hälfte als reine Elektroautos. Tesla verkauft ja nur reine Elektroautos, aber auch bei den reinen Elektroautos wird man Tesla wahrscheinlich noch in diesem Jahr einholen im vierten Quartal. Also das ist schon sehr beeindruckend und man kann nur hoffen, dass Buffett nichts mehr verkauft, dass jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt und dass sich der Markt wieder auf diese guten Zahlen besinnt. Und BYD, muss man auch mal sagen, ist mittlerweile auch sehr profitabel geworden. Auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr, KGV 40, das ist schon günstig.
Jetzt hast du schon den Vergleich zu den Tesla-Zahlen angesprochen. Dann schauen wir auch direkt mal auf Tesla, auf den Chart. Aber auch da hast du uns gleich mehrere Grafiken mitgebracht.
Habe ich wohl. Die Regie. Also die Aktie zeigt sich sehr, sehr stark in den letzten Tagen. Auch hier, also sogar fast noch stärker als Apple. Die Erholungsrallye voll mitgenommen, dann in der Korrekturphase wenig verloren und jetzt diesen Verlust eigentlich schon fast wieder aufgeholt. Fast wieder auf dem Höchststand seit Frühjahr. Und das nicht ohne Grund. Man verkauft nach wie vor in vielen Ländern seine Autos hervorragend. Die Produktionszahlen in der Gigafactory in Grünheide und auch in Texas steigen. Man produziert dort immer mehr Autos. Und jetzt hat man auch endlich mal genug Batterien, hat man gesagt, um nicht nur die Autos zu bestücken, sondern auch um seine Powerwalls und die großen Energiespeicher auszuliefern. Auch das ist positiv. Also es gibt eigentlich nur positive Nachrichten. Insoweit ist dieser Anstieg auch nachzuvollziehen.
So, dann haben wir jetzt diese wunderschönen Grafiken.
Es gibt neue Zahlen aus Deutschland vom August. Die Aufteilung nach Antriebsarten. Und da sieht man, wenn man die Plug-in-Hybride dazu zählt, waren 28,5% der neu zugelassenen Autos Elektroautos. Rein Elektroautos waren 16%. Das liegt ungefähr so auf dem Niveau der Vormonate. Aber dieser Anteil wird weiter wachsen. Und das ist ja schon nicht schlecht. Fast jedes dritte Auto hat eine Batterie an Bord. Und das ist eigentlich die entscheidende Grafik. Wenn man mal schaut, welche Autos oder welche Modelle sich am besten verkaufen, dann sieht man, dass das Tesla Model Y doch mit einem recht ordentlichen Abstand vorne liegt. Das wird wahrscheinlich im nächsten Monat noch besser, weil Grünheide eben mehr produziert. Denn die meisten Model Y kommen mittlerweile tatsächlich aus der deutschen Fabrik. Und man sieht auch, dass die anderen Hersteller, gerade auch VW, wer selbst wenn man den ID4 und ID5 zusammenrechnet, kommt man nicht mehr auf die Hälfte der Tesla Model Y-Zahlen. Und ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Und mal gucken, wie das sich fortsetzt und ob die anderen wirklich mal endlich mal aufholen. Mhm. Das wird mal langsam Zeit. Das sind nochmal Zahlen aus den USA. Da ist der Vorsprung natürlich noch größer. Da sieht man Model Y und Model 3. Beide über 100.000 im ersten Halbjahr. Das sind keine Monatszahlen, sondern Halbjahreszahlen. Und dann alle anderen mit sehr, sehr großem Abstand. Klar, Jetzt kommt auch Ford mit neuen Modellen und auch General Motors. Aber man hat schon oft gesagt, dass Tesla Marktanteile verlieren wird. Dem war bisher nicht so. Und ja, es wird schwer für die anderen, diesen Vorsprung aufzuholen.
Ja, das war gerade ja auch eindrucksvoll ersichtlich in der Grafik. Themenwechsel, wir gehen rüber zum Solarbereich und schauen zuerst auf Jinko Solar.
Genau, am Chart sieht man eigentlich wenig passiert, aber es ist in der Solarbranche viel passiert, ja, in diesem Jahr. Die Branche, der steht vor einem enormen Boom in den USA durch das IRA, Inflation Reduction. Wofür das steht, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist in diesem Paket, in diesem Programm ein Klimapaket drin, über 370 Milliarden Dollar. Und da geht ein Großteil an die Solarbranche. Die Förderung vor allen Dingen für private Solaranlagen ist jetzt auf 10 Jahre fest, 30%. Das hilft allen Solarherstellern. Auch in Deutschland gibt es ja einen großen Solarboom. Also die Nachfrage ist so enorm. Ich selbst habe jetzt gerade versucht oder will meine Dachanlage ausbauen und muss bis 2024 wohl warten, bis installiert werden kann, weil eben so viele Installationen jetzt noch anstehen. Der Boom ist ungebrochen und wird eher noch größer. Das Einzige, was knapp wird, sind die Module und die liefert Jinko Solar. Insoweit wird sich dieser Boom auch auf Jinko Solar auswirken. Und ja, die Aktie hat noch nicht viel gemacht und insoweit eine ganz gute Gelegenheit hier noch vergleichsweise günstig einzusteigen, ohnehin ja die Bewertung von Jinko Solar extrem günstig. Dieses Jahr wahrscheinlich über 10 Milliarden Dollar Umsatz bei einem Börsenwert von 3 Milliarden. Also das ist schon immer noch sehr günstig.
Jetzt hast du gerade schon Solardachanlagen angesprochen. Da schauen wir auf SunPower. Da gibt es ja Forderungen vom WWF, eine Solarpflicht für Dächer.
Genau, SunPower ist jetzt natürlich ein Hersteller oder ein Installateur in den USA, aber auch da sind bisher erst sehr wenige Dächer, noch viel weniger als in Deutschland, mit Solaranlagen ausgestattet. Und auch in Deutschland ist noch viel Potenzial. Und ich wusste gar nicht, dass der WWF sich mit Solaranlagen beschäftigt oder mit Klimaschutz. Ist ja eigentlich ein Tierschutzverband, WWF, World Wildlife Fund. Aber die haben jetzt gefordert, dass in Deutschland jedes Haus oder jede Dachanlage mit Solar bestückt werden muss. Da kam dann auch gleich aus der Solarbranche, das sei erstmal gar nicht machbar, weil die Nachfrage ist so groß. Vielleicht schauen wir uns mal die Grafik an. Die zweite von WWF, wie groß das Potenzial ist. Vielleicht nochmal einen weiter gleich. Denn da sieht man eigentlich ganz schön, wir haben jetzt in Deutschland 40 Gigawatt auf den Dächern und das ist das Potenzial, also um den Faktor 11 oder 12 mehr. Und wenn man noch die Häuserwände mit Solar bestücken kann, kann man mittlerweile sind die Wirkungsgrade so gut. Also ich selbst werde auch bei mir die Nordseite des Daches mit Solar bestücken. Auch das lässt sich mittlerweile machen, dass der Wirkungsgrad dann nur noch bei 60%, aber geht immer noch. Also das Potenzial ist gewaltig, aber eine Solarpflicht wird sicherlich nicht kommen. Aber zumindest bei Neubauten ist doch schon die Überlegung, ob man nicht da verpflichtend sagt, wir machen Solar aufs Dach. Insoweit sieht man mal, was da noch am Potenzial schlummert. Und das ist auch eine schöne Grafik. Da sieht man mal, dass Solarstrom, wir sehen hier die Kosten für Freiflächenanlagen und ganz links die Kosten für Dachanlagen, also die Stromgestehungskosten. Was kostet mich der Strom in der Entstehung? Und da ist Solar unschlagbar günstig im Vergleich zu zum Beispiel Biogas oder Braunkohle, Steinkohle. Oder eben jetzt mit den hohen Gaspreisen ist Gasstrom aus Gas um den Faktor 3 bis 4 Mal so teuer wie Solarstrom.
Also so, wir bleiben beim Thema Solar. Jetzt haben wir über SunPower gesprochen. Jetzt
hast du uns kurz die Aktien.
Ja. Ach so, warte, nee, dann geht
hat stark zugelegt.
Das geht alles zurück.
Habe ich in meinem Report im März empfohlen. Seitdem 70% im Plus. Aber das, glaube ich, ist erst der Anfang. Wir werden in der Solarbranche einen Boom erleben. Der geht nicht 1 Jahr, 2 Jahre, sondern wahrscheinlich über 10, 15 Jahre mit Zuwachsraten, die es noch nie gab in der Form. Und es ist quasi ein neues Zeitalter, eine neue Ära. Und da spielt SunPower sicherlich eine ganz wichtige Rolle.
Das habe ich quasi schon gespoilert. Jetzt wissen die Zuschauer schon. Welche als Nächste kommt, nämlich SMA Solar.
SMA Solar, ja, das ist eine Aktie, die ich lange nicht dabei hatte. Ein Hersteller von Wechselrichtern aus Deutschland. Mein Favorit für Wechselrichter ist ja die SolarEdge aus den USA. Mhm. Vielleicht da auch noch mal eine kleine Anekdote. Als ich meine Solaranlage auf meinem Haus geplant habe, im Herbst 2017, hat mir der Installateur gesagt, er nimmt eigentlich als Wechselrichter nur SolarEdge. Und da habe ich mir damals die Aktie nochmal angeschaut. Die stand bei 25, 26 Euro. Jetzt sind wir fast bei 300 Euro, also mehr als verzehnfacht seitdem. Und jetzt habe ich ihn nochmal gefragt, was er denn jetzt nimmt. Und er meint, er nimmt jetzt immer noch SolarEdge, aber mehr und mehr auch SMA Solar. Vielleicht kleiner Hintergrundstory. Auf jeden Fall ist SMA Solar im Vergleich zu SolarEdge deutlich günstiger bewertet, weil man sehr margenschwach ist. Aber da ist Besserung in Sicht. Und im Moment ist es so, weil die Nachfrage nach Solaranlagen so groß ist, werden quasi alle Wechselrichter auch den Herstellern aus den Händen gerissen. Und das wird auch SMA Solar mehr beflügeln. Das ist relativ sicher. Ja, die Aktie hat sich ganz schön entwickelt. Auch noch recht verhalten. Auch hier rechne ich noch, dass die Dynamik noch zunehmen wird.
Ja, ansonsten fragen wir immer mal den Mann, der deine Solaranlagen...
Ja, ich rufe da mal wieder an und frage mal, was als nächstes kommt.
Jetzt so verhält. So, dann schauen wir weiter auf Encavis. Wie sieht der Chart gerade aus?
Ja, da gab es ganz interessant erst den Ausbruch nach oben. Fast die 25,50 Euro ist das Allzeithoch von Anfang 2021. Haben wir fast erreicht. Und als alles so gut aussah, gab es doch einen heftigen Einbruch. Und das lag daran, dass es ja die Diskussion gab um diese Zufallsgewinne, um die hohen Gewinne, die Energieerzeuger erzielen und dass man die abschöpfen will und umverteilen will. Und da war die Frage, ab welcher Größenordnung. Und man hatte befürchtet, dass in dem bei Strom, also bei Solarstrom, diese Obergrenze bei 50 bis 70 Euro pro Megawattstunde liegt. Das wäre nicht so gut gewesen. Tatsächlich liegt sie jetzt bei 200 Euro pro Megawattstunde. Und damit kann Encavis und alle anderen auch sehr gut leben. Und daher ist dieser Kursrücksetzer aus Angst vor einer zu niedrigen Preisobergrenze jetzt so ein bisschen weg. Und es gab so eine kleine Erholungsrallye, die aber noch nicht wieder zu den alten Höchstständen oder Jahreshochs geführt hat. Und ich glaube, das werden wir relativ bald erreichen.
So, sind wir schon beim letzten Chart für heute. Freie Battery, angehende Batterieproduzent aus Norwegen. Was steht da gerade an?
Da gab es jetzt auch einen doch kräftigen Rücksetzer. Die Aktie ist ja extrem gut gelaufen, hat sich weit mehr als verdoppelt innerhalb weniger Wochen. Dann doch dieser recht scharfe Rücksetzer. Klar, zum einen Gewinnmitnahmen, zum zweiten hat Freie Battery gesagt, dass man sich Geld besorgen will durch die Ausgabe neuer Aktien, also eine Kapitalerhöhung machen will im Volumen von 500 Millionen Dollar, das ist eine ganze Menge bei einem Börsenwert von knapp 2 Milliarden. Aber tatsächlich braucht man natürlich Freie Battery Geld, um schneller zu wachsen, weiter zu wachsen. Man hat zwar die erste Gigafactory in Skandinavien finanziert, aber man will ja auch in den USA eine weitere Gigafactory bauen. Also deswegen hat man sich dieses Geld besorgt. Das kommt an der Börse immer im ersten Schritt nicht gut an, aber wenn man dann sieht und wenn man weiß, wofür das Geld verwendet wird, gab es dann auch gleich wieder, wurden dieser Kursrücksetzer zu Käufen genutzt. In meinen Augen völlig zu Recht, denn das ist eine Aktie, ich sage es nochmal, selbst vom aktuellen Niveau aus, wenn alles glatt läuft, auf Sicht von 4-5 Jahren, ist es ein Verzehnfacher.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Aber immer wieder beachten, ja, es geht nicht nur hoch, sondern auch mal runter und die Rücksätze sind dann auch mal eben 20%, was aber angesichts der Kurssteigerung von über 100% durchaus normal ist.
Alfred, dann danke dir für den Moment und wenn du Lust hast, können wir die Woche ja nochmal. Kleinen Talk.
Wenn ich Lust habe,
wenn du Lust hast. Und wenn du Zeit hast, was bei dir auch immer der Faktor.
Gut, machen wir.
Ja dann. Ja, liebe Zuschauer, soweit Maidons Meinung mit Blick auf einige spannende Charts. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.